Herzlich willkommen bei Backpacker Trail, dem Reisepodcast von Backpackern für Backpacker und für alle, die es mal werden wollen. Wir sitzen hier heute besonders motiviert um kurz vor sieben und ohne jemanden am Laptop, weil derjenige mir gegenüber sitzt. Ich rede heute nämlich mit unserem Mann für die Medien, Fabian.
Hi, servus.
Stell dich doch mal kurz vor, Fabian. Was genau machst du hier? Wie lange bist du schon bei Backpacker Trail?
Hi, ich habe im Sommer angefangen, war da eigentlich nur zuständig für so Videos schneiden. Ich war Cutter in dem Sinne. Mittlerweile bin ich, so was Medien angeht, so ein bisschen Mädchen für alles geworden. Ist politisch, ist das korrekt?
Ich denke schon.
Bestimmt, oder? Okay. Ich kümmere mich hauptsächlich so Video und Fotos. Also, genau, so auf unserer Website, so das meiste, was ich da, was da an Video-Content zu finden ist, auch viel auf Social Media, da bin meistens ich verantwortlich, genau, und eben auch hier für den Podcast. Das heißt, ich bin bei jeder Podcast-Folge, auch wenn ihr mich nicht hört, bin ich immer dabei. Ich mache nämlich die Technik und genau, heute habe ich mal die Ehre, selbst vor dem Mikro zu sitzen.
Ja, ist auch für mich ein bisschen ungewohnt, weil jetzt halt niemand in der Ecke sitzt und das ist fast ein bisschen intimer als sonst, weil wir zu zweit im Raum sind und normalerweise sind wir hier mindestens zu dritt, wenn wir aufnehmen.
Genau, relativ genau sogar zu dritt. Ich glaube, viel mehr ist Corona-technisch auch gar nicht möglich.
Ja, das stimmt natürlich. Ab und zu saß Stefan noch an seinem Desk.
Ja, genau. Also auch manchmal mit. Es kommt hin und wieder vor. Das kriegt ihr dann nämlich auch gar nicht mit, dass hier Leute parallel noch arbeiten. Was jetzt auch ein bisschen der Grund ist, warum wir uns hier so früh treffen. Zum einen, ich denke, das können wir offen kommunizieren, oder? Zum einen produzieren wir ein bisschen vor für die Weihnachtszeit. Ich glaube, wenn ihr die Folge hört, ist Weihnachten schon rum. Genau, aufgrund dessen und einfach dem Mindestabstand, dass der gegeben ist, sind wir heute so früh hier, damit wir das Büro für uns haben. Genau.
Ein kurzer Einschub mit Background-Informationen. Vielleicht auch immer ganz spannend. Ich mag das immer als Hörer. Dann würde ich aber sagen, kommen wir zur Sache, nämlich zum Reisen. Und yes. Fabian, als Teil des Backpacker-Trail-Teams bist du natürlich auch zumindest irgendwie schon gereist. Erklär uns doch mal deinen Background. So grundsätzlich, wie fühlst du dich der Backpacker-Szene zugehörig und worüber sprechen wir heute?
Zugehörig fühle ich mich tatsächlich nicht so krass, weil wir doch einige Leute haben oder eigentlich sehr viele Leute haben, die da deutlich mehr Erfahrung haben.
Deswegen habe ich das irgendwie eingebaut und fühlt sich hier immer so ein bisschen unterbuttert von den Leuten, die einfach überall schon waren.
Genau, also ich hab da tatsächlich mir nie die Zeit dafür genommen. Also die Zeit dafür, würde ich mal sagen, ist jetzt ein bisschen klischeebehaftet, aber ist ja auch irgendwo was dran und macht auch irgendwo Sinn nach dem Abi. Das habe ich nicht gemacht. Da habe ich dann relativ zügig mit einer Ausbildung angefangen, die auch relativ zügig wieder an den Nagel gehängt.
Bisschen anderes Gap, ja.
Genau, und da habe ich dann gesagt, ich glaube, das war dann circa ein Jahr nach meinem Abi. Nicht ganz. Nee, nicht ganz. Ein Dreivierteljahr nach meinem Abi habe ich dann gesagt, nee, stimmt überhaupt nicht, es waren fast 2 Jahre nach meinem Abi, habe ich dann gesagt, hey, ich will das unbedingt mal machen, ich kriege das von so vielen Leuten mit, die das machen, habe ein bisschen rumgeschaut, ein bisschen rumgefragt, hey, hat jemand Lust, aber dadurch, dass ich halt in dieser Zeit einfach frei war, durch die abgebrochene Ausbildung, habe ich dann da niemanden gefunden. Ich hatte einen Kumpel, der wollte dazu stoßen, haben wir aber relativ schnell wieder verworfen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Dann kam da die Prüfung, also die Uni-Klausuren dazwischen. Und dann stand eigentlich relativ schnell fest, okay, musst du alleine machen. Dann habe ich mal ein bisschen einfach rumgegoogelt, habe dann relativ schnell auch gemerkt, okay, es wird wohl Thailand, weil Thailand, wie man liest, sehr einfach zu bereisen ist, relativ günstig ist, und genau, es einfach fürs Backpacking sehr guten Einstieg bietet, was ich so auch definitiv bestätigen kann.
Okay, haben wir das schon mal vorab? Ja, ich glaube auch, Thailand ist so mit die offensichtliche Wahl wahrscheinlich. Das ist auch, wovon man dann schon gehört hat, ist fast ein Klischee. Das mit der abgebrochenen Ausbildung ist lustig, dass du es erwähnt hast, wo du nicht gereist bist nach dem Abi, weil das ist ja was, worüber Fabio sehr viel redet. Der hat, als ich Fabio kennengelernt habe, da gab es Backpacker Trail noch nicht so richtig. Da war das Hauptding, was er gemacht hat, oder eine der großen Sachen, dass er in Schulen gegangen ist und mit den Schülern geredet hat und quasi Werbung dafür gemacht hat, ein Gap Year zu machen. Und hat sich damit so ein bisschen dann halt hat dann auch Werbung für sich selbst gemacht, weil er gesagt hat, er macht Reiseberatung. Aber hat dann so Workshops mit denen gemacht, Motivation, und hat dann auch so halt drüber geredet, wie viele Leute eine Ausbildung und ein Studium abbrechen und dass man das ja lieber so nutzen soll, direkt seinen Charakter zu entwickeln, indem man reisen geht und es gar nicht erst versucht, sondern sich sicher wird, während man lebt. Da bist du dann das perfekte Beispiel
Ja,
für.
genau, geh ich bei vielen Punkten auf jeden Fall mit, ja.
Ja, ist
Also,
immer individuell natürlich.
genau, klar, das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung auf jeden Fall, aber ich muss auch dazu, ganz klar dazu sagen, ich bereue meinen Weg nicht. Also, ich bereue auch nicht die Ausbildung angefangen zu haben und sie dann nach einem Dreivierteljahr auch schon wieder abgebrochen zu haben. Genau, weil das dann irgendwo doch so meinen Weg geprägt hat und sollte dann einfach mein Weg sein und es war auch gut und richtig so auf jeden Fall.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ja, ich habe das vielleicht auch etwas zu wertend formuliert.
Nee,
Man kann
alles
ja auch
gut.
sehr viel lernen, wenn man keinen Abschluss am Ende in der Tasche hat.
Nee, alles gut.
Aber fürs
Also
Leben.
offended habe ich mich jetzt nicht gefühlt.
Nee, aber vielleicht irgendwer anders, würde ich
Ja, das,
klarstellen. Ich
ja,
bin
stimmt.
grundsätzlich kein Gegner davon, auch mal die Richtung zu wechseln. Ja, dann also Thailand. Ich kenne ja schon eine Geschichte von dir und ich würde sagen, damit steigen wir ein, weil das ist ein guter Ansatzpunkt. Bevor wir so ein bisschen zu den technischen Daten dann auch kommen, erzähl uns erstmal, was dir als allererstes passiert ist, als du am Flughafen angekommen bist.
Soll ich vielleicht mal an? Ich würde ganz kurz vielleicht noch die Planung mit einschieben,
Ja, okay, können wir auch
weil das
zuerst
ja
machen.
auch bei uns Thema ist. Bei uns jetzt vom Business her, sage ich mal, was wir machen. Genau, bei mir war das nämlich damals so, ich habe mir genau überlegt, wo möchte ich hin, und dann hat sich da relativ schnell Thailand rauskristallisiert. Da habe ich mir dann die Informationen von allen möglichen Seiten zusammengesucht. Klingt es wie eine Werbung, wie unsere Werbungen. So ist aber gar nicht gemeint.
Deswegen wollte ich ja
Und.
mit der Story einsteigen. Ne?
Ja, okay,
Nein, nur Spaß.
dann breche ich das ganz schnell runter. Genau, dann habe ich einfach ein bisschen rumgegoogelt, habe da wirklich einen sehr günstigen Flug gefunden. Der ging dann über Katar. In Doha bin ich dazwischen gelandet, hat, glaube ich, reine Flugzeit, glaube ich, 11 Stunden gedauert. Ich habe einmal 5, einmal 6 Stunden mit irgendwie 2 Stunden Aufenthalt, also recht optimal. Genau, und dann bin ich da in Thailand angekommen. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde vor Landung aufgewacht, dementsprechend noch ein bisschen verklatscht.
Ey, aber perfekt, wenn du da den Flug verschlafen
Genau,
konntest.
ich hab Jetlag weitestgehend vermieden. Das hat irgendwie durch Zufall ganz gut geklappt.
Ich habe
Also
das auch immer ganz gut hingekriegt. Ich glaube, wenn man einfach gar nicht erst versucht, irgendwie wach zu bleiben, dann
ja.
irgendwann döst man weg.
Ey, man muss dazu sagen, ich war in der Nacht vorm Flug, war ich bis um 4 Uhr feiern. Ich war zwar der Fahrer, aber es zerrt trotzdem an den Kräften.
Auch ein Klischee.
Echt? So feiern zu gehen vorm
Ja, auf
Flug?
alle Fälle,
Echt?
damit man dann müde ist und
Ja,
so, ist
krass.
immer
Ja,
eine
das
gute
war aber tatsächlich
Ausrede.
auch meine
Aber
Intention.
ich glaube, wenn du Fahrer warst und nichts getrunken hast, dann ist das sogar das Beste, was man machen kann, weil dann ist man wirklich müde. Wenn man verkatert im Flugzeug sitzt, dann geht es einem größtenteils einfach schlecht.
Ja, das stimmt. Ja, nee, ich bin da relativ schnell, auf beiden Flügen bin ich relativ schnell eingenickt und habe auch gut durchgeschlafen. Ich wurde dann, glaube ich, nur zum Essen jeweils geweckt, aber sonst top. Genau, zur Flughafen-Story. Genau, bin dann da angekommen, dann erstmal meinen Koffer suchen müssen. Hat angefangen schon mit dem Bankautomat, weil ich habe mir gedacht, bevor irgendwas auf dem Flug passiert, gehe ich einfach ohne Bargeld los, weil mit Euro kann ich nichts anfangen, weder in Doha, in Katar noch in Thailand. Und da fing es dann schon mal an, dass einfach so der Bankautomat irgendwie geblinkt hat, er hat mit mir geredet, hat gepiepst überall. Also ich so, das ist wie so ein Spielautomat, dieses Gefühl wie in so einer Shisha-Bar am Automat.
Ja, die haben auch immer so ein blaues Display mit weißer Schrift, irgendwie wie so ein abstürzender Windows-PC, ne?
Ja, irgendwie, also
Also.
ganz, ja, genau, nicht ganz so fortschrittlich.
Ja.
Genau, dann Gepäck abgeholt, rausgegangen und dann kommt ja irgendwann dieser Arrival-Bereich, wo du dann als erstes Mal auf Leute triffst, die quasi die andere Menschen abholen, die jetzt nicht Flugreisende waren. Und dann laufe ich aus diesem Bereich raus und dann steht da erstmal eine Menschenmasse und dann habe ich gedacht, ja. Es kommen ja viele Flüge an. So. Dann sehe ich Menschen mit Blumenstrauß, Menschen mit Kameras, Menschen mit Militäruniform, wo sich auch einer ganz klar rauskristallisiert hat, der hat hier jetzt was zu melden, also mit Mütze, Abzeichen, was auch immer auf der Uniform. So, und genau in diesem Moment, als ich da rausgelaufen bin und das 3, 4 Sekunden später realisiert habe, dass da so viele Menschen stehen und auch in welcher Form, geht es auf einmal los. Hektik, alles wird laut. Blitzlicht, Fotos, Leute laufen in meinem ersten Eindruck auf mich zu, auch mit Blumenstraußen alles, dann drehe ich mich um. Und dann läuft da hinter mir ein Mönch. Einfach relativ alt, ich hätte ihn jetzt so auf 60, 70 vielleicht geschätzt. Und seelenruhig.
Also in so einer orangenen Kutte.
Genau, ja, wie in man seinem Gewand das, da, in diesem orangenen Gewand. Tiefenentspannt und alle Leute stürmen auf diesen Mönch zu, kommen ihm aber nicht zu nahe, ganz wichtig. Wird empfangen, Blumenstrauß überreicht. Ich wollte einfach nur aus diesem Trubel raus. Und dann habe ich einfach irgendeine Route gewählt in dieser Hektik, in meiner Nervosität. Das war halt erstmal ein Schock, weil ich einfach noch nie reisen. Ich war noch nie auf einem anderen Kontinent. Noch nie so krassen Kulturunterschied erlebt insgesamt. Und das ist das, was dann mein erster Eindruck war. Dann habe ich irgendeine Route gewählt, aus diesem Trubel raus. Was natürlich dann passieren musste, ist, dass der Mönch exakt diese Route wählt.
Ja, vielleicht ist der hinter dir hergelaufen.
Vielleicht. Und dann schiebe ich Fotografen von links nach rechts und möchte mich aus dem Bild haben, logischerweise, was ich irgendwo auch verstehen kann. Und dann läuft dieser Mönch raus aus diesem Flughafen. Das war maximal eine Minute, wie dieses Treiben. Dreht sich um, winkt nochmal, steigt in den Van und tschüss. Und weg war er. Und dann hat sich auch diese Ansammlung so schnell aufgelöst. Und das war, ja, da wurde ich einfach mal direkt ins kalte Wasser geworfen und da ging es dann los.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Auftaktgeschichte. Das vergisst man dann auch nie.
Nee, das war
erste Ankunft auf einem anderen Kontinent.
Genau.
Ich hatte sowas Ähnliches, aber das war deutlich weniger spektakulär. Aber als wir ankamen in Indonesien von Neuseeland aus, das war das erste Mal, dass ich in Asien war. Und es ist ja schon auch grundsätzlich anders, wenn man aus dem Flughafen rauskommt. Das ist irgendwie ein bisschen, also erstmal ist es sehr warm.
Du läufst gegen so eine, also wenn diese Schiebetüren von diesem klimatisierten Gebäude aufgehen, dann ist erstmal,
ja,
sehr, es ist, also es ist ein Schlag ins Gesicht.
Es ist jedes Mal wieder krass, wie groß dieser Unterschied von drinnen zu draußen ist,
ja,
in den Gebäuden. Und dann war bei uns auch ein Pulk an Taxifahrern da, allerdings nur. Aber es war auch, also es war eine riesen Menschenmenge und wir mussten uns mit unseren Rucksäcken da, wir kamen, glaube ich, morgens um 4 an, also auch so eine denkbar ungünstige Uhrzeit.
Mhm.
Und irgendwie, wofür das bei mir gesorgt hat, war vor allem, dass ich jetzt nicht mit einem Taxi fahren wollte, weil da waren so viele Leute, es wäre wirklich einfach gewesen, sich als Nicht-Taxifahrer dazuzustellen und Touristen auszurauben oder so. Also absolut keine Struktur, keine Ordnung drin und du konntest nicht erkennen, wer jetzt überhaupt zu wem gehört, wo das nächste Auto steht. Alle Leute wollten ja dein Gepäck abnehmen. Das war so ein ähnliches Gefühl vom Trubel her, glaube ich, nur deutlich unangenehmer mit Sicherheit.
Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das führt uns dann dazu, wie du weggekommen bist vom Flughafen. Du bist ja in Bangkok gelandet.
Genau, genau, das hätte ich mal dazu sagen. In Bangkok, da gibt es zwei, da gibt es einmal diesen großen, ich bin gut vorbereitet, aber dafür habe ich ja mein schlaues iPad hier.
Perfekt.
Ich probiere mal ein bisschen zu überbrücken, während ich hier suche. Und zwar gibt es, der Ton ist an. Und zwar gibt es in Bangkok zwei Flughäfen. Der eine ist so dieser internationale, der so ein bisschen mit Frankfurt, hätte ich jetzt. Ja, genau, Suvarnabhumi.
Ah ja.
Wahrscheinlich spreche ich das komplett falsch aus, aber den Suvarnabhumi Flughafen. Das ist der größere der beiden. Da bin ich angekommen. Habe mich im Vorfeld natürlich auch schon informiert. Bin dann wie du zum Taxistand gelaufen, oder bei mir war das ein Taxistand, bei mir war das mittags, es war morgens, ich glaube, ich bin 9 Uhr morgens circa angekommen, eigentlich eine ganz gute Zeit, weil man startet noch in den Tag, ist ausgeschlafen, oder nicht ausgeschlafen, aber ich habe geschlafen. Genau, und dann bin ich zum Taxistand gelaufen und dann bin ich zu einfach irgendeinem Taxi hingelaufen und der hat mich komisch angeguckt und dann hat schon gesehen, dass ich jetzt wahrscheinlich kein Einheimischer bin, hat mir auf Englisch erklärt, ich muss eine Nummer ziehen.
Ah.
Und da stehen ganz viele Taxis, also das war Taxis, war in der Situation eigentlich gar nicht notwendig, eine Nummer zu ziehen, aber wahrscheinlich, wenn da ein bisschen mehr los ist, macht das schon Sinn.
Ja.
Und bin dann nochmal zurückgelaufen, mir eine Nummer gezogen, dann kriegst du da, kriegst du die Nummer vom Taxistand und da läufst du dann hin und dachte ich, ja gut, Flughafen, Taxi, ist noch alles entspannt, weil, wie schon gesagt, ich habe mich im Vorfeld viel, viel informiert, dadurch, dass es meine erste Reise war und vor allem noch alleine. Habe ich auch schon einfach gelesen, dass du sehr oft, sehr bekannt, für jeder, der schon mal in Thailand war, weiß, dass Transport so einer der Bereiche ist, wo du viel einfach viel gescammt wirst einfach. Und dann dachte ich, okay, am Flughafen ist es ja noch kein Stress. Bin dann zu meinem Taxi hingelaufen, der hat mir meinen Rucksack abgenommen, eingeladen, bin mir ins Taxi. Ich weiß nicht, ich bin noch nie Taxi gefahren davor, oder zumindest nicht nüchtern. habe ich mich nach hinten, und auch nicht alleine, habe ich mich nach hinten gesetzt. Und dann hat er schon angefangen mit, ja, kostet so und so viel. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt fängt das hier schon an. Weil, was ich gelesen habe, Festpreis. Also in der Regel sollte man sich nicht auf den Festpreis einlassen, weil Taxameter ist immer billiger. Weil sie, ne, sie würden hier keinen Festpreis anbieten, wenn der Taxameter, wenn sie damit nicht mehr kriegen würden. Genau, und dann habe ich ihn doch gebeten, den Taxameter einzuschalten. Dann hat er gesagt, nee, der ist kaputt. Dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich gerne mit einem anderen Taxi fahren. Ich so, ja, nee, aber Taxameter, das ist viel, viel teurer. Würde ich nicht machen. Würde ich echt nicht machen. Ich biete dir einen Preis an, der ist echt gut. Das war ja nochmal, glaube ich, 50 Baht. Also die Landeswährung sind Baht, Baht, Baht. Weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich höre immer Baht, aber ich glaube, das ist auch, weil das die englische natürliche Art ist, das zu lesen. Okay,
ich weiß nicht, wie die Einheimischen aussprechen. Ich war 4 Wochen unterwegs. Die ganzen Informationen, die kommen gerade ein bisschen Stück für Stück. Ich würde es gerne probieren, euch ein bisschen mitzunehmen, chronologisch zu machen. Deswegen verzeiht mir, wenn da ab und zu mal eine Information nachgereicht wird. Genau, dann habe ich, glaube ich, nochmal 50 Baht oder Baht. Ich werd Baht sagen, das hört sich für mich irgendwie schöner an. Ist er runtergegangen und ich habe dann wirklich relativ lang, erst schon losgefahren, während wir noch diskutiert haben. Und irgendwann hat er gesagt, hat er sich bereit erklärt, den Taxameter. Er war abgedeckt, der hatte gar nicht vor, den, glaube ich, an diesem Tag überhaupt zu benutzen.
Ja.
Dann hat er den aufgedeckt, den Taxameter, und hat ihn eingeschaltet. Und dann hat er auch ehrlich mit mir kommuniziert, ja, in Thailand als Taxifahrer verdienst du halt nichts. Und genau, und da probierst du halt nach jedem Strohhalm zu greifen. Ne? Und Touris sind da halt.
Ja, krass, dann hattest du ja einen richtig gesprächigen ersten Taxifahrer.
Ja, genau, also ich muss sagen, ich war dann ein bisschen voreingenommen durch diese Situation, wo ich mir denke, ey, Digga, du wolltest mich gerade voll abziehen, das ist uncool. Ja. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, komm, ich komme aus Europa, da ist, glaube ich, der, ich will da jetzt gar nicht zu politisch werden, aber ich würde mal sagen, pauschal gesagt, im Mittelstand aufgewachsene Person, hast du finanziell wahrscheinlich weniger Sorgen als ein Taxifahrer in Bangkok.
Kann man, glaube ich, unterschreiben.
Genau, deswegen habe ich dann gedacht, okay, also er hat es auch dann ehrlich kommuniziert und war dann total kompromissbereit und hat gesagt, ja, wir verdienen halt nicht so viel. Und genau, dann, ich war dann nicht so gesprächig, weil es mich dann auf irgendeine Weise dann genervt hat, was mir im Nachhinein auch ein bisschen leid tat. Weil im Endeffekt macht das dort jeder Taxifahrer, es ist dann jetzt nicht ihm, ist jetzt nicht seiner Person irgendwie geschuldet oder so. Genau, als ich dann angekommen bin, habe ich ihm dann, was ich hinterher gemerkt habe, warum, sehr unverhältnismäßig hohes Trinkgeld gegeben. Was dann bedeutet, ich habe es dann, am Anfang habe ich immer den Fehler gemacht, oder nicht den Fehler gemacht, ich glaube, das ist natürlich, wenn ich einfach das Geld immer umgerechnet habe, in Euro, wo ich dachte, komm, dann gebe ich dem halt so und so viel Euro Trinkgeld. Das wäre jetzt in Deutschland auch schon viel, aber in thailändischer Währung, das waren 3-4 Mittagessen.
Vielleicht ist er einfach ein Meisterpsychologe gewesen, hat das durchschaut. Oder das ist seine Backup-Strategie, wenn eine Scam nicht funktioniert, so offen sein
lässt. Ja, das, ja,
so ein schlechtes Gewissen.
Ja, vielleicht war das Teil des Plans, ja. Stimmt, das habe ich noch gar nicht betrachtet. Ja, dann, wenn ja, dann hat er alles richtig gemacht. Genau.
Shoutout an den Taxifahrer.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr guter Businessman.
Genau. Ich würde sagen, ich mache einfach mal weiter, oder?
Ja, ich würde kurz hier einhaken mit zwei Tipps, die wir nämlich direkt mitnehmen können fürs praktische Reisen. Nämlich erstens, sich gut informieren über wie Transport funktioniert. Jetzt habe ich Transport gesagt, das ist die Betonung, die man da immer, kommen immer alle angelaufen. Transport.
Stimmt.
Direkt das Feeling. Das ist meistens das erste Wort, was man hört, glaube ich.
Ja. Taxi halt.
Oder Taxi, genau, eins von den beiden. Ja. Dass man sich gut informiert, wie Fabian das gemacht hat, weil man dann eben so Scams auch aus dem Weg gehen kann. Und weil es auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich ist. Wir hatten jetzt diese Taxistände, das kenne ich gar nicht, das Konzept. Ich war noch nie in Thailand. Und außerdem Trinkgeld, das ist auch was, worüber man sich im Voraus am besten einlesen sollte, weil es je nach Land unterschiedlich ist und man dann durchaus schon mal böse Blicke erntet am Anfang, wenn man da quasi die Konventionen nicht einhält. Also in manchen Ländern gibt man einfach kein Trinkgeld, weil das ist dann auch unpraktisch und die sind damit überfordert, das ist sehr unangenehm. Und wenn man es doch tut und weniger gibt oder wenn man es nicht tut, obwohl es quasi die Norm ist, dann fällt man natürlich unangenehm auf.
Ja.
Und der genau. Also so ein kleiner Lifehack an der Stelle ist meistens diese 10%-Regel, damit macht man nie was falsch. In manchen Ländern ist es ein bisschen höher, in manchen ein bisschen niedriger. Und immer die 10% auf den Preis in Landeswährung anwenden. Dann kommt man nicht, wenn man pauschal auf- oder abrundet, macht man dann meistens irgendwie einen absoluten, also dann ist das relativ nicht angepasst.
Wie man es relativ auf die, wenn du jetzt in deiner.
Genau, man sagt dann schnell, ja, dann runde ich hier auf den nächsten Euro auf, aber wenn man nur 1,40 Euro bezahlt, dann ist das eben absurd hoch.
Ah, ja, genau.
Und,
ja.
Und in den mittleren Euro-Bereichen kann man es dann nicht einschätzen im Eifer des Gefechts.
Ja, ja. Stimmt. Ja, genau, da am besten nochmal informieren, weil das kann ich gerade gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es unterscheidet sich tatsächlich. Je nachdem, wo man hingeht, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ich es einfach nicht mehr sagen kann. Genau. So.
Ja, nee, das wollte ich hier gerne manifestieren. Dann können wir gerne chronologisch weitermachen. Du warst gerade aus dem Taxi ausgestiegen, quasi genau. An deinem Hostel
ich
wahrscheinlich.
Ich kam an der Khao San Road, so die Backpacker-Meile. Eine Meile wird es nicht sein. Ich weiß nicht, was eine Meile ist. Es ist weniger als ein Kilometer, ne?
Nee, mehr, 1,6.
Echt? Okay, dann ist es ja. Definitiv keine Meile. Oh Gott.
auch gutes Backpacker-Wissen. Man kommt besser zurecht, wenn man sich ein bisschen auch außerhalb des metrischen Systems auskennt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein Lifehack. Ja, nehmt das auf jeden Fall mit. Nee, genau, bin ich an der Khao San Road angekommen. Das ist eine Straße, die rein touristisch geprägt ist. Also du kannst da nicht durchlaufen. Und probiert es mal aus. Ich würde einen Tipp abgeben, ihr könnt da nicht durchlaufen und weniger als Thema angesprochen werden. Wäre so mein... Wäre, glaube ich, so eine ganz gesunde Einschätzung. Genau, da gibt es dann eben diese klassischen Sachen wie gebratener Skorpion wird dir angeboten, Frauen tanzen vor den Clubs um 2 Uhr mittags und versuchen dich da in den Club reinzulocken. Gibt aber auch richtig geiles Streetfood, da bin ich dann auch das erste Mal mit Streetfood in Kontakt gekommen. Genau, es ist, glaube ich, wirklich ein Backpacker-Hotspot, aber ich habe mich dort wirklich gar nicht so aufgehalten, weil ich war zum einen nicht auf Party bedacht in diesem Urlaub und zum anderen war es für mich auch einfach nochmal einen draufgesetzt bei dieser eh schon vorhandenen Reizüberflutung und dementsprechend habe ich mir das dann gar nicht so lange antun wollen, bin dann glaube ich, zwei Nächte im Hostel in der Nähe der Khao San Road verbracht. Da so die Basics geklärt, wie SIM-Karte gekauft und dass ich da erstmal connected war mit der Außenwelt und auch nach Hause. Genau, aber dann bin ich relativ schnell in ein ruhigeres Viertel gegangen, weil, wie gesagt, zum Feiern war ich da gar nicht, war da oft dann auch einfach durch den Jetlag, der dann jetzt nicht krass war, aber dadurch, dass ich viel geschlafen habe, doch irgendwo vorhanden, war ich dann auch immer früh im Bett. Gar jetzt, ja, nicht lange auf der Piste gewesen. Genau, von dort aus da will ich jetzt auch gar nicht noch genauer drauf eingehen. Von dort aus bin ich dann relativ schnell ins bisschen Zentrum, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil Bangkok ist so riesig. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen da leben. Es werden so wird ein zweistelliger Millionenbetrag sein, um die 10 Millionen.
Aber es gibt wahrscheinlich keine genauen.
Nee, das weiß man ja nicht, weil je weiter du aus der Stadt rausfährst, komme ich auch noch zu, desto mehr sieht es dann doch irgendwo nach Armut aus.
Ja.
Genau, aber dazu dann später. Gott, die Folge wird, glaube ich, richtig lang. Wir haben es leider auch keine Uhr mitlaufen lassen.
Ja, wir machen einfach mal im Zweifelsfall, cutten wir das und machen zwei.
Genau, dann kriegt ihr doppelte, ja, genau. Ja. genau, dann bin ich weiter ins Zentrum, einfach dieses ganze Ding abgeklappert, Tempel und so. Da könnte ich auch noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Schau doch nicht jeden Tempel an, der auf irgendeiner Touri-Seite steht, weil klar, die sind echt beeindruckend und am Anfang ist das wirklich schön, aber nachdem ich 4 Tage in Bangkok war, dachte ich mir, geht mir weg mit euren Tempeln, Alter. Das ist, ich respektiere die Kultur, ich respektiere auch die Religion, ich bewundere sie auch, weil ich finde, der Buddhismus der gibt doch sehr viel her, finde ich. Das ist eine sehr interessante und auch bestaunenswerte Glaubensrichtung. Genau, aber klar, also guckt euch das an, ist sehr interessant, das ist was anderes, das kennt man hier einfach nicht. Es ist auch nicht vergleichbar mit einer Kirche oder so. Genau, aber mein Tipp, haltet euch da nicht zu viel mit auf. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht und hab mir jeden Tempel angeschaut.
Bisschen, als würde man versuchen, alle Kirchen in Rom anzugucken oder so.
Alle was? Dann
alle Kirchen in Rom.
Ja, genau, ja.
Die sind auch schön größtenteils, aber man ist dann irgendwann doch...
Ja, irgendwann ist es, ja, hier ist viel Gold, hier sind irgendwelche Drachen.
Ja.
Ja, hier gibt es viele, so diese Räucherstäbchen, irgendwo hängt man einen Gong. Genau. Was ich da empfehlen kann, ist der. Peinlich, jetzt habe ich mir doch nicht so gut vorbereitet. Beim Königspalast war ich nicht. Das hatte den Grund, dass ich war zu geizig. Ich war einfach zu geizig und
Bereust du das im Nachhinein?
Ich bereue es nicht, aber ich würde ich nochmal nach Bangkok reisen, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also ich würde es auch nicht ausschließen.
Ah, spannend.
Genau, jetzt suche ich gerade den Tempel, aber bevor ich hier jetzt ewig, glaube ich, rumsuche auf meinem iPad, das ich nützlicherweise dabei habe. Das ist so ein Tempel auf dem Berg, mitten in der Stadt auf so einem Hügel. Ich weiß gar nicht, ob der künstlich angelegt ist. Da hat man einen sehr schönen Blick über die Stadt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, was ich weiterhin noch empfehlen kann, ich war nämlich dann nach der Reise noch ein zweites Mal in Bangkok, ist das Banyan Tree Hotel. Da könnt ihr kostenlos hoch auf die Dachterrasse und viele kennen ja dieses Hangover-Hotel, das heißt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist, habe ich mir sagen lassen, sehr touristisch. Mir wurde empfohlen, so, hey, geh doch zum Banyan Tree Hotel, die haben auch eine Rooftop-Bar, sehr, sehr schön. Atemberaubender Ausblick, sogar so eine kleine Plattform, die ein bisschen so über den Rand des Gebäudes hinausragt. So noch so ein Ringlicht, schön für die Influencer oder
Ah
alle,
ja.
die dies werden wollen, aufgestellt, dass du da auch deine atemberaubenden Fotos machen kannst. Bin ich schuldig, habe ich auch gemacht. Dass man einfach mitnimmt. Das kann ich empfehlen. Getränke sind relativ teuer, da zahlt man dann auch für so ein. Ich glaube, ich habe einen alkoholfreien Cocktail für 8 € getrunken, was in Deutschland schon. Also mein klar
Oh
Cocktail
ja.
8 €, je nachdem, wo man hingeht, normal, aber in Thailand, also 8 €, das ist wahnsinnig viel. Da kannst du ein paar Mal Mittagessen gehen von
Ja,
dem
das ist
Geld.
auf alle Fälle eine Übernachtung.
Genau, du zahlst, also in einem Hostel, ja, genau. Aber du zahlst halt eben auch den Ausblick und das
Ja, klar.
Ambiente, genau. Ja, da noch ein Tipp, lange Hose. Ihr müsst da nicht, ich dachte, man muss sich ein bisschen schicker anziehen. Abendgarderobe habe ich oft gelesen, ich war mit Hemd dort. Hemd und Jeans hat sich keiner beschwert, aber ich habe auch erlebt, da kamen Leute mit kurzen Hosen, da haben sie dann so wie in den Tempeln auch so Leihhosen rausgegeben. So, genau. Da muss man sich auch mal informieren, da war ich nicht so betroffen als Mann tatsächlich in Tempeln. In Tempeln Schultern und Knie oder Oberschenkel bedecken als Frau, muss man mal sich einlesen. Wird, glaube ich, auch
Ja.
verliehen, aber da spart man sich den Aufwand, wenn man da vorher dran denkt.
Ja,
Wenn
genau. Man kriegt sonst so wie so eine Decke umgehangen
Ja, genau,
teilweise.
diese Thai-Hosen gibt es auch immer auf den Märkten. Die sind zwar lang, sind aber sehr, sehr dünn, sehr wohl sehr bequem. Ja, da einfach mal informieren am besten. Genau. Ich weiß nicht, hast du eine Zwischenfrage oder soll ich einfach. Ich würde jetzt aus Bangkok wieder rausgehen.
Genau, damit schließen wir Bangkok dann ab quasi, ne? Ich würde zu deiner Planung dann gerne was fragen vorher, weil es klang so, als wärst du ja schon ein paar Tage in Bangkok gewesen.
Genau, ich glaube, ich war insgesamt 5 Tage in
Ja,
Bangkok.
das ist ja
Oder
schon
vier.
relativ viel, oder? Wie hat sich's angefühlt für dich? War
Ich
das?
wollte weg, ja. Ich
Ja.
wollte weg. Bin dann, glaube ich, auch einen Tag früher gefahren, als ich geplant hatte. Genau, ich bin 2 Tage früher zum Bahnhof gefahren. Das solltet ihr auch tun. Also 2 Tage früher, sprich einen Tag vor Abreise. Das solltet ihr auch tun, weil die Tickets sind begrenzt. Ich habe, also je nachdem, wie ihr weiterreisen wollt. Also meine grobe Route, um das mal. Vielleicht von vorab war, ich bin in Bangkok gestartet, hochgefahren in den Norden, das ist ein bisschen ländlicher, ein bisschen bergiger. Bergiger. Also landwirtschaftlicher, genau. Und von dort aus bin ich mit dem Nachtzug hingefahren. Sehe ich dann auch nochmal. Und dann bin ich runtergeflogen in den Süden, in Inseln, diese Traumstrände, wie man sie kennt. Genau. Ja, ich war dann 5 Tage in Bangkok, glaube ich, ein Tag. Nee, ich war 4 und glaube ich, 5 hatte ich geplant. Ja, bin dann einen Tag früher. Und einen Tag vorher das Ticket kaufen, weil dann erspart ihr euch ein bisschen Stress und ihr geht sicher, dass ihr auch ein Ticket bekommt, wenn ihr den Nachtzug nehmen wollt.
Das ist auf alle Fälle ein guter Tipp. Mir war gar nicht so bewusst, dass man da Zug fahren kann. Gut. Ich kenne das nur aus. Ich kenne nur diese. Also ist das auch so ein atmosphärischer Zug? Dann sage ich mal, hast du auch.
Ja.
Das hat so auch sein eigenes Flair. Also du hast schöner Ausblick und irgendwie.
Über den Ausblick kann ich gar nicht so viel sagen, weil es dann war ein
Es war
Nachtzug.
Nacht, ja.
Genau, ich wollte über Nacht fahren, weil du fährst, glaube ich, um die 6 Stunden. Genau, dann würde ich da einfach anknüpfen,
Ja,
oder?
machen wir direkt
Springen wir
weiter.
einfach auf den Nachtzug auf. Genau, also das läuft so. Was ich auch empfehlen kann, das habe ich auch in einem Blog gelesen, wenn ihr euch ein Ticket kauft, wenn euch das wichtig ist, nimmt ein unteres Bett. Ich glaube, das ist ein bisschen größer. Ich glaube, ich habe eine zweite Klassewagen. Ich glaube, erste Klasse wäre dann eine Kabine. Ich habe eine zweite Klassewagen. Da hast du dann dein Bett. Und hast, glaube ich, bist auch klimatisiert. Werdet ihr immer feststellen, Klimaanlage ist sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wertvolles Gut in
Ja.
Thailand. Genau, da ein unteres Bett, einfach mehr Platz und ihr habt diese Kletterei einfach nicht. Und das ist deutlich angenehmer. Genau, da saß ich in diesem Nachtzug. Habe ich die erste Holländerin kennengelernt, eine von vielen auf der Reise. Es gab Zeiten, da saß ich dann zusammen im Tuk-Tuk oder so ein bisschen, wie heißen diese umgebauten Pickups mit Sitzfläche auf der Ladefläche hinten. Saß ich dann immer mal mit 7, 8 Holländern und ich. Genau. Habe ich die erste Holländerin kennengelernt, dann haben wir uns irgendwann noch mehr Holländer getroffen, uns in den Essenswaggon gesetzt und da uns schön unterhalten. War angenehm, bisschen was gegessen, was getrunken und dann irgendwann schlafen gelegt. Und genau, also der Schlaf war nicht erholsam, weil das kann man sich nicht, es ist nicht vergleichbar, schon gar nicht mit dem ICE, es kommt nicht mal eine S-Bahn hier in Deutschland ran. Also es rattert und ruckelt und es ist hell. Also du hast zwar einen Vorhang zum Gang hin, aber der hilft nicht viel und genau, eine erholsame Nacht war das dann nicht, genau.
Schnell ist der Zug wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee,
Ja.
genau.
Da darf man sich aber nichts vormachen, wenn man Züge in Europa kennt, dann
Genau.
kennt man nicht Züge.
Genau.
Die
Also
sind woanders
da wichtig
anders.
zu sagen, wenn ihr angenehm und komfortabel reisen wollt, dann ist der Zug nicht die richtige Wahl für euch. Der Zug ist ein Erlebnis, das war mir auch vorher so bewusst. Ich fand die Fahrt auch sehr schön, es war mal was anderes. Kann es auch auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr das mal mitmachen wollt und da jetzt nicht ganz so empfindlich seid. Genau, aber ich glaube, ein zweites Mal müsste ich das jetzt nicht machen. Genau. Und wie schon erwäht, zu Bangkok noch zur Armut, du fährst da einfach durch. Es wird immer ein bisschen schäbiger, würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht despektierlich gemeint, aber gar nicht herablassend gemeint. Aber es wird einfach, ne, der Komfort nimmt einfach ab, der Hygienestandard. Und irgendwann fährst du da durch Baracken und das sind nur noch Holzhütten und Kinder spielen 5 Meter von den Gleisen entfernt Fußball. Wenn man sich das so vorstellen muss, der Zug fährt da mit 10 km/h durch, nicht wie so ein ICE, der da durch die Kleinstädte rauscht mit 200 km/h oder was auch immer. Oder lass es 100 sein, immer noch sehr viel. Ich glaube, 80 sind es. Genau, von 200 auf 100 auf 80, ich glaube, es sind 80, aber es ist auch egal. Genau. Ja, so muss man sich das vorstellen, genau. Das war die Nachtzugfahrt.
Ja, das klingt auf alle Fälle auch für eine Zugfahrt schon recht ereignisreich. Es ist ja auch immer, wir machen das ja hier auch so ein bisschen unter dem Schirm von einer neuen kleinen Miniserie, die wir aufnehmen wollen über Alleinereisen.
Genau.
Das ist der erste Teil, deswegen sind wir heute auch ein bisschen ausführlicher als sonst vielleicht, weil es, glaube ich, für viele Leute einfach sehr praktisch ist, im Voraus mal genau zu hören, auf was man sich einlässt, die Schritte kleinteilig zu erleben. Und das war jetzt bei der Zugfahrt auch, finde ich, sehr schön alles ausgeschmückt. Gibt es denn eigentlich noch eine andere Möglichkeit, wenn man nicht Zug fahren möchte? Wenn man jetzt sagt, das klingt auf alle Fälle sehr unangenehm, kann man einen Bus nehmen oder?
Genau, einen Bus gibt es und es gibt auch Flugzeuge. Also mein Ziel, wäre vielleicht auch wichtig zu erwähnen, war Chiang Mai. Das ist so eine kleinere Stadt im Norden. Genau, dort gibt es auch einen Flughafen direkt. Das ist so ganz kurz bevor die Gebirge anfangen. Also diese hügelige Landschaft. Auch an der Grenze zu Vietnam müsste das sein. Myanmar, Myanmar, genau. Myanmar und Laos. Vietnam ist nochmal in die andere Richtung, soweit ich weiß. Genau, ja. Flugzeug und Bus.
Gut, also es gibt genug Möglichkeiten, wenn man ausweichen möchte.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, knüpfen wir an in Chiang Mai. Wie war der Kontrast zu Bangkok?
Gar nicht so sehr. Es gab immer noch, also der Verkehr ist deutlich weniger, aber immer noch viel. Also Chiang Mai muss man sich so vorstellen, das ist quadratisch angelegt. Also das ist eine quadratische Stadt mit quadratischen Stadtmauern und mit so, würde ich jetzt sagen, so einem künstlich angelegten Fluss, fast wie so ein Burggraben. Deutlich größer als jetzt so eine Burg, und es ist im Endeffekt auch keine Burg, aber genau so sieht das aus. Da habe ich mir dann was im Zentrum gesucht. Aber nicht gefunden und habe dann ein bisschen was außerhalb genommen, außerhalb dieser Stadtmauern. Genau. Würde ich auf, können wir gerne bei der Alleinereisen-Folge nochmal drauf eingehen. In Chiang Mai, muss ich zugeben, habe ich nicht so viel gemacht, weil da hatte ich so mein kleines Down. Da war das dann doch nach einer Woche alleine unterwegs zu sein und immer nur flüchtigen Begegnungen und ohne irgendwie bekanntes Gesicht, dem man sich anvertrauen kann. Zumindest nicht in physischer Form, nur über Kurznachrichten oder auch mal Anrufe.
Ja.
Genau, da habe ich dann gar nicht so viel erlebt. Da habe ich mir dann auch nochmal einen Tempel angeschaut, wo ich dann wirklich an dem Punkt war, wo ich mich davor gesetzt habe. Und da war dann der Punkt, das reicht jetzt auch mit Tempeln, das ist jetzt gut. Da habe ich dann auch nochmal meine Holländer getroffen durch Zufall. Habe so eine Elefantentour gemacht. Da wichtig sagt man immer, nicht reiten, gucken, dass die nicht mit Haken irgendwie ans Bein gehen oder so. Wobei man da auch dazu sagen muss, diese Elefanten, Sanctuaries, bin mir gar nicht sicher. Die passen sich natürlich auch dem Trend an. Also man muss immer im Hinterkopf haben, ich möchte da jetzt keinem irgendwas Böses unterstellen, aber man muss immer im Hinterkopf haben, in diesen Elefanten-Camps. Wir waren da tatsächlich nur zu dritt. Da habe ich auch zwei sehr wichtige Personen auf meiner Reise kennengelernt. Wir waren da nur zu dritt. Und dort, man konnte auf den Elefanten nicht reiten, die Elefanten waren nicht angeleint, die wurden schon gar nicht mit einem Haken irgendwie getriezt oder in die richtige Richtung gescheucht. Wir haben sie gefüttert, wir durften Fotos machen, wir durften sie streicheln, ganz vorsichtig. Und wir haben so eine kleine, wie so eine Bachwanderung, so eine kleine Flusswanderung mit denen gemacht. Einfach, also 100, 200 Meter weit und wieder zurück. Das war sehr, sehr schön. Aber man muss sich immer dessen bewusst sein, dass es vor 4, 5 Jahren genauso gut ein Elefantencamp gewesen sein könnte wie alle anderen. Und diese Camps sich auch eben anpassen, weil sie wissen, oh, die Touris, die sind jetzt auf diesem Trichter, hey, wir wollen die Tiere schützen, wir wollen nicht, dass die Tiere leiden, deswegen wollen wir nicht auf denen reiten, wir wollen schon gar nicht, dass sie irgendwie mit spitzen Gegenständen gepiesackt werden. Und das muss man sich immer bewusst sein, dass diese Camps sich auch dem Trend anpassen. Und wenn irgendwann gesagt wird, hey, so Bachwanderungen mit Elefanten sind nicht cool in 10 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber dann wird keiner mehr sagen, so, oh, aber mir ist sehr wichtig, dass bei den Elefanten keine Bachwanderungen gibt. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
das ist
Und
immer dann immer der Trend.
das muss man sich immer bewusst sein.
Man ist ein bisschen geneigt, sich darüber zu stellen, manchmal und zu denken, so, wir wollen das nicht. Und man zieht da so eine künstliche Grenze und denkt, dass die Leute, die diese Sachen betreiben, keine andere Wahl haben. Aber die kriegen das als Erste mit. Die haben ja da auch quasi ein Geschäftsmodell und müssen sich daran
Ja.
anpassen, was die Nachfrage ist.
Ja.
Ist trotzdem ganz gut, wenn man natürlich das, ich denke, es ist generell ein positiver Aspekt, wenn man auf solche Sachen achtet, weil man ja auch die Nachfrage wirklich, also das Angebot steuert dann durch seine eigene Nachfrage. Aber du hast natürlich völlig recht, man darf sich nicht vormachen, dass man jetzt da bei der ethischen Elefantenwanderung ist, sondern
Genau,
grundsätzlich
genau.
können die Elefanten auch für 5 Jahren gelitten haben und
Genau, ja.
ja.
Und man muss sich auch, auch wenn. Also ich möchte das jetzt keinem verbieten. Ich habe selber getan, das war auch sehr schön. War eine schöne Erfahrung. Sind auch sehr, sehr besonnene Tiere. Und natürlich unterstützt du sie auch mit deinem Geld, weil das ist auch wieder so eine Sache, das ist auf Touris ausgelegt. Also kein einheimischer Thai wird so eine Tour buchen. Dementsprechend ist der ganze Spaß auch teurer für jetzt Backpacker. Mit einem ähnlichen Budget wie ich, das jetzt auch nicht das Größte war, aber es war auf jeden Fall komfortabel, so viel sei gesagt. Habe dafür auch lang, also nicht lange, aber einige Zeit gearbeitet. Man unterstützt, klar, man unterstützt diese Elefanten, man ermöglicht ihnen Futter, man ermöglicht ihnen genau, dass sie einfach dort leben können, wo sie leben. Das war nämlich wirklich, man ist wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde durch den Dschungel gefahren. Also man ist durch Wälder gefahren. Und da war nicht viel mit Straßen, das war wackelig und ne, muss sich konzentrieren, dass die da nicht schlecht wird bei der Fahrt.
Ja.
Also, aber auch wenn man diesen Elefanten was Gutes tut, muss man wissen, diese Elefanten würden dort so nicht leben, wenn es dich genauso wie andere Touris nicht geben würde. Sie sind da wegen Touris. Und vielleicht wäre ihr Leben besser, wenn es uns Touris nicht gäbe. Das muss man sich immer bewusst sein.
Ja.
Ganz kurze Frage an der Stelle. Sollen wir vielleicht einen Cut machen und
Ja.
die Folge dann nächste Woche weiterführen?
Ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, dann haben wir hier einen guten chronologischen Schnitt quasi. Dann, Das waren deine Erlebnisse in Chiang Mai. Du meinst ja, du hast sonst nicht so viel unternommen.
Genau, das war dann Chiang Mai an sich schon. Da würde ich dann ganz kurzen Exkurs noch nach Pai machen. In der nächsten Folge, das aber auch ganz schnell. Und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Süden, weil da gibt es auch noch einiges, das man erleben kann.
Alles klar, dann haben wir jetzt hier so Norden und Süden so ein bisschen getrennt. Wunderbar. Dann hat es mich gefreut. Bleibt dran, Leute. Nächste Woche geht es weiter mit der Folge über den Rest von Thailand. Und ja, tschüss von mir.
Ciao.
Ja, jetzt nach dem Ende der Folge wollten wir uns nochmal kurz melden, weil wir gar nicht mehr dran gedacht haben, nach dem unerwarteten Split in der Thailand-Folge, dass das die letzte Folge im Jahr 2020 ist. Und entsprechend wünschen wir einen guten Rutsch und darauf, dass das Jahr 2021 etwas konventioneller wird und dass das Reisen wieder besser möglich ist.
Ja, von mir auch. Guten Start ins neue Jahr. Ciao.
Tschüss.